Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
Herzlich willkommen zu Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Anna Otto-Sebezek, ich bin von Jung.
Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club und gegenüber von uns sitzt
Stefanie Lütteke von Dres und Sommer. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Die Freude ist ganz unsererseits.
Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Stefanie, damit wir dich als Mensch etwas besser kennenlernen, starten wir mit ein paar kurzen Fragen. Ganz unkompliziert, antworte gerne einfach aus dem Bauch heraus. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Was war dein erster Berufswunsch als Kind?
Manager.
Okay. Welches Buch liegt auf deinem Nachttisch gerade, wenn eins da liegt?
Ich mag, wenn ich Freizeit habe, echt entspannte Literatur. Also sehr seicht.
Welche App benutzt du am häufigsten?
Google Maps.
Du kommst aus Düsseldorf?
Aus Nordrhein-Westfalen.
Okay, dein Lieblingsort in Nordrhein-Westfalen?
Düsseldorf.
Okay, und in Düsseldorf?
Ich bin gerne am Rhein.
Welche Stadt hat dich zuletzt wirklich beeindruckt und warum?
Ich komme ja gerade aus Rom zurück und ich fand es schon wirklich eine tolle Stadt. Leider etwas viel Touristen, aber tolle Sehenswürdigkeiten und natürlich deutsche Vita.
Viele kennen dich aus Panels und vom Netzwerken. Was sollte man über dich wissen, was man auf keiner Visitenkarte findet? Jetzt müssen die Geheimnisse hin.
Auf der Visitenkarte steht natürlich vor allem das, was ich tue. Aber ich glaube, dass viele überrascht sind und mich sehr viel strenger einschätzen, als ich eigentlich bin.
Okay.
Du hast die Schnellfragerunde gemeistert. Vielen, vielen Dank. Auf das letzte Thema werden wir sicherlich nochmal eingehen. Aber jetzt mal kurz zum Werdegang bzw. deine aktuelle Position. Du bist Partnerin bei Dres und Sommer und Head of NRW. Wie war dein Werdegang? Du hast Architektur studiert in vielen Städten, haben wir gerade gehört. Hol uns mal ab, wie bist du zur Architektur gekommen? Und ja.
Ich habe, als ich in der 11. Klasse in den USA war, ein Buch gelesen. Da ging es um einen Architekten. Und seitdem wollte ich Architektin werden. Das ist wirklich so ein bisschen klischeehaft. Ich hatte allerdings völlig andere Vorstellungen, was ein Architekt macht. Das habe ich dann natürlich erst im Studium und dann später beim Berufseinstieg gelernt. Ja, ich habe in Aachen und Lissabon Architektur studiert und dann auch ein paar Jahre als Architektin gearbeitet.
Gab es dann einen bestimmten Moment oder eine Phase, in der dir eigentlich klar wurde, dein persönlicher Weg geht doch irgendwie über die klassische Architektur hinaus?
Ja, nach zwei Stationen in Architekturbüros habe ich doch gemerkt, dass ich sehr viel besser im Managen als im Entwerfen bin. Und dann rief mich eine Kollegin an und sagte, sie würde gerne ein Aufbaustudium in Helsinki und Berlin machen. Und dann habe ich da eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag meinen Job gekündigt und bin dann erst nach Helsinki und dann nach Berlin gegangen.
Okay, krass.
Um Bau- und Immobilienmanagement nochmal zu studieren.
Die Zeit damals, also wir sind ja, glaube ich, so ungefähr im ähnlichen Alter, würde ich mal sagen, war ja auch für die Architektur ziemlich schlecht, oder?
Also. Genau, also ich habe 2001 Diplom gemacht, das war nicht so ganz rosig für Architekten, das war sehr schwierig einen Job zu finden, man musste echt kreativ sein, auch ich musste trotz einer guten Ausbildung also wirklich viele Bewerbungen schreiben. Es hat mich aber sehr stark geprägt und ich denke da heute noch oft dran, dass man halt sich wirklich anstrengen muss, dass man nach neuen Wegen suchen muss, wie man aus der Situation herauskommt. Und so gesehen war es schon eine gute Erfahrung, die ich jetzt aber auch nicht ein zweites Mal brauche.
Total. Ja, ich habe 2002 Diplom gemacht und habe mich dann initiativ für Kommunikation beworben, was es damals nicht gab, die Stelle. Aber das war dieses, ne, was könnte ich denn sonst noch machen in den Büros? Ging halt nichts, ne?
Ja. auch über das Studium hinaus. Was würdest du sagen, welche Stationen deines Werdegangs haben dich sowohl fachlich, aber vielleicht auch persönlich besonders geprägt?
Also das war schon wirklich dieser sehr, sehr schwierige Einstieg, der mich stark geprägt hat. Und dann natürlich auch meine Stationen im Ausland, dass man einfach mal eine andere Perspektive einnimmt. Ich mag immer noch das Internationale, das Kosmopolitische daran. Und das hat mir dann auch bei meinem Werdegang bei Dresden Sommer geholfen, weil wir auch eine Firma sind, die natürlich internationaler werden wollte. Und da war das durchaus dann auch sehr gefragt. Und dann war natürlich sehr einschneidend, auch noch, als ich meine Kinder bekommen habe. Ich habe ja 3 Kinder. Danach zurückzukommen in den Job und vielleicht nicht mehr so der High Potential zu sein, der man vorher mal war. Das war für mich eine sehr ungewohnte Erfahrung, mich da dann auch ein Stück weit wieder rauszukämpfen, um dann zu sagen, nein, ich möchte trotzdem noch weiter hier mitmischen und habe da immer noch Ambitionen. Das waren, glaube ich, schon so die wesentlichen Meilensteine, die mich geprägt haben.
Mhm. Kannst du da noch ein bisschen mehr drüber erzählen? Weil ich meine, das kenne ich genauso, ne? Dieses, ups, jetzt läuft's irgendwie anders. Hast du da Beispiele oder irgendwas?
Ja, also es ist natürlich so, dass man halt immer gegen diese unausgesprochene Haltung ankämpft. Sie ist ja Mutter und sie muss sich jetzt um ihre Kinder kümmern. Und ich bin auch ganz oft gefragt worden, ja, wo sind denn deine Kinder? Und dann habe ich immer so als Scherz gesagt, ja, unterm Tisch. Ne? Und man muss sich doch mehr rechtfertigen. Man muss immer seine Ambitionen nochmal kundtun. Und das ist immer noch ein Thema, was, glaube ich, viele Frauen betrifft. Also man muss sich auch so ein bisschen gegen die Konvention durchsetzen. Ich finde, es ist auch gar nicht nur ein Thema der Immobilienwirtschaft oder der Arbeitgeber, sondern ich glaube, dass sich viele auch selber unter Druck setzen. Das heißt, man darf da nicht ein schlechtes Gewissen haben. Also ich muss sagen, wenn ich unterwegs bin, dann weiß ich, dass meine Kinder gut versorgt sind. Die sind jetzt auch gar nicht mehr so klein. Und ich bin dann einfach aus dieser Fürsorgerolle gerade raus. Und ich glaube, da muss man sich auch selber im Kopf von frei machen. Das ist ganz wichtig, auch für sich selber, um da eine gute Balance zwischen den beruflichen Ambitionen und der Familie auch zu haben. Mhm.
Und die Kinder sehen dich ja auch als Vorbild an. Also das ist ja völlig normal, dass du arbeitest, ne?
Ja, genau. Also und meine Kinder sind da auch stolz auf mich, muss ich sagen. Das freut mich immer sehr. Und weil es halt doch leider ja immer noch ein bisschen besonders ist, dass die Mütter Vollzeit arbeiten gehen. Aber ich glaube schon, dass ich ihnen da einfach auch was Gutes mit auf dem Weg gebe.
Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Position bei Dries und Sommer. Wie kam es da zu dem Einstieg und was hat dich dort auch langfristig überzeugt?
Mich hat ganz klassisch ein Headhunter angerufen und Dresden Sommer hatte damals ein Projekt in Washington D.C., den Umbau der deutschen Botschaft dort und das war genau mein Ding. Also als man mir das vorgeschlagen hat, habe ich gesagt, super, mache ich sofort, habe schon noch Wohnungen in Washington gesucht. Und dann bei der Vertragsunterzeichnung war es dann leider so, dass das Projekt gestoppt wurde aus den USA heraus und wollte Dresden Sommer aber doch ganz gerne, dass ich auch hier in Deutschland bei ihnen anfange. Und dann hatte ich mich einfach geistig schon so darauf eingestellt zu wechseln. Und dann habe ich mich auch richtig gefreut. Und ich bin dann damals nach vielen Jahren wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Das war gar nicht so das Ziel, aber ich habe mich dann richtig gefreut. Und es war dann auch so ein bisschen nach Hause kommen.
Mhm. Seit 2008 bist du bei Dresden,
oder? Bei 2008 bin ich bei Dresden Sommer, ja. Mhm.
Du wirkst ja sehr klar und strukturiert. Also die Schnellfragerunde kam gerade wie aus der Pistole geschossen. Ist das was, wo du sagen würdest, das setzt du schon bewusst ein oder ist das einfach Teil deiner Persönlichkeit?
Das ist Teil meiner Persönlichkeit. Ich bin meistens sehr klar und direkt. Das ist für mein Gegenüber dann auch manchmal nicht so ganz einfach, aber ich bringe da schon gerne die Themen auf den Punkt, weil ich dann einfach glaube, dass man auch bessere und schnellere Lösungen findet.
Mhm. Aber du hast gesagt, dass man dich in der Schnellfeuerrunde auch manchmal so falsch einschätzt, ne? Dass da mehr auch was anderes dahinter ist.
Ja, ich bin dann halt trotzdem nicht so streng, wenn dann vielleicht was doch auch nicht so gut läuft. Da haben dann manchmal mein Gegenüber auch Sorge. Aber das ist gar nicht der Fall. Aber ich finde halt, man muss die Sachen auf den Tisch legen. Dann kann man drüber reden und dann kann man in der Regel auch nur eine gute Lösung für alle Beteiligten finden.
Musstest du das lernen? Hast du das gelernt? Warst du immer schon so?
Ich war immer schon total strukturiert und total klar. Und da unterscheide ich auch gar nicht, ob das jetzt privat ist oder im Beruf. Das ist einfach so. Wo ich schon, glaube ich, heute ein bisschen anders agiere als früher, ist, was die Kommunikation angeht. Also ich versuche doch, die Kommunikation weniger als Wissensvermittlung einzusetzen, als wirklich das Verbindende in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, man kann immer noch besser werden, aber dieses die anderen abholen, ich glaube, das ist mir heutzutage wichtiger, als es vielleicht früher war.
Wir kommen sicher auch gleich nochmal auf das Thema Führung zurück, um dich noch etwas oder deine Rolle etwas besser greifen zu können. Wir haben gerade schon angesprochen, du bist Partnerin und Head of NRW. Was umfasst dein Verantwortungsbereich genau? Wie sieht dein Alltag aus?
Als Head of NRW bin ich für die strategische Entwicklung hier der Region verantwortlich. NRW ist eine von 7 Regionen in Deutschland von Dresden und Sommer. Und ich organisiere quasi, wie wir hier am Markt agieren. Viele kennen uns ja immer aus dem Bereich Real Estate. Wir sind aber auch sehr stark in der Infrastruktur unterwegs und im Industriebereich, also bei Industriekunden. Das wissen viele oft gar nicht. Und da ist natürlich in NRW noch unheimlich viel Wachstumspotenzial auch. Und das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, dieses Wachstumspotenzial hier zu heben. Und ich verantworte natürlich auch die 5 Standorte, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Also in Düsseldorf, Köln, Aachen, Dortmund und Münster haben wir jeweils Büros. Und insgesamt sind wir über 530 Dres- und Sommermitarbeitende hier. Das ist also eine ganz schöne Menge. Mhm. Und deshalb ist mein Alltag natürlich sehr stark geprägt von Akquisitionen und Strategieentwicklung, aber auch von organisatorischen Themen, um hier unseren Laden am Laufen zu halten.
Mhm. Kommen die Kunden zu euch? Geht ihr zu denen? Wie trifft man auf Dreso?
Also wir haben natürlich das Glück, dass unsere Marke jetzt relativ bekannt ist. Das heißt, es kommen auch Leute zu uns, die uns kennen, die wissen, was wir tun. Aber wir sind natürlich auch sehr aktiv dabei, unsere Themen auch bei Kunden zu platzieren. Und ich finde es ganz wichtig, dass man zu den Kunden diesen persönlichen Kontakt hat. Also man muss einfach sagen, dieses Vertrauen, das baut sich nur mit der Zeit auf mit den Kunden. Also ich freue mich auch immer, wenn wir Bestandskunden haben, die uns wieder anfragen, weil sie einfach sehr, sehr zufrieden waren mit dem, was wir für sie gemacht haben. Und ich glaube, dass dieser langfristige Vertrauensaufbau für unser Geschäft, wir sind halt ein Dienstleister, ganz, ganz wichtig ist. Und das versuche ich auch allen meinen Kollegen, Kolleginnen mitzugeben, dass es doch immer auch dieser persönliche Kontakt ist und diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Ist ja je schwieriger der Laden, in Anführungszeichen, desto je größer der Laden, desto schwieriger das Ganze, ne?
Absolut. Also wir sind ja 6.500 Leute mittlerweile. Und genau das ist es, dass manche auch Sorge haben, dass wir einfach zu groß und zu unpersönlich sind. Aber wir haben den Vorteil, dass wir dadurch natürlich sehr, sehr viele Leistungen abbilden können und haben ein breites Spektrum haben. Und wir sind auch in den letzten Jahren ja stark gewachsen. Und trotzdem sind noch ganz, ganz viele bei Dres und Sommer, die ich aus den ersten Tagen kenne. Mhm.
Würdest du sagen, die Fragen eurer Kunden haben sich in den letzten Jahren verändert? Und vielleicht auch zweiter Teil der Frage direkt, welche Fragen begegnen euch aktuell besonders häufig?
Der Real Estate Markt ist natürlich die letzten Jahre jetzt schon in der Krise gewesen und da standen ganz klar Kostenreduzierungen, Betriebskostenoptimierungen im Vordergrund. Und das hat sich bisher auch noch nicht wieder geändert. Mhm. Das Asset Management ist im Fokus, nicht mehr so die Transaktion, auch wenn auch wir jetzt mittlerweile merken, dass sich der Markt erholt. Es sind aber die gleichen Themen, die wir jetzt schon eigentlich seit der großen Krise haben. Also wir würden uns freuen, wenn jetzt wirklich neue große Projekte auch mal wieder starten würden, weil das ist natürlich auch sowohl für uns sind so Leuchtturmprojekte sehr schön, aber ich glaube auch, dass es insgesamt der Immobilienwirtschaft gut tun würde, wenn wieder ein bisschen mehr Leuchtturmprojekte kommen würden, ein bisschen mehr Glanz und nicht nur Krise.
Mhm. Was fällt dir so ein als Leuchtturmprojekt, was ihr gemacht habt vor der Krise?
Vor der Krise.
Also dein Lieblingsding.
Wir sind natürlich hier, wenn ich jetzt auf Düsseldorf gucke, noch beim Pandion Rise mit dabei. Begleiten das auch schon sehr lange. Ich meine, es ist jetzt fertig, ist aber natürlich vor der Krise gestartet. Das ist, glaube ich, wirklich ein tolles Projekt, was wir hier machen durften in Dortmund haben wir die neue Zentrale von der Continentale mit begleitet. Ist auch ein Leuchtturmprojekt. Das sind, glaube ich, schon zwei sehr schöne hier aus NRW.
Mhm. Jetzt beschäftigst du dich ja auch viel mit der Transformation von Bestandsimmobilien. Warum liegt gerade dort so viel Zukunft?
Es ist halt so, dass wir natürlich nur so eine Neubaurate von 1-2% pro Jahr haben. Das heißt, wir haben 70-80% der Gebäude sind schon älter als 15 Jahre. Und da steht ja eigentlich dann schon, stehen schon die nächsten Maßnahmen, Instandhaltung, Revitalisierungsmaßnahmen an. Und da muss man sich natürlich intensiv drum kümmern. Und deshalb ist das halt im Zuge, oder ich sag mal, früher hat man halt mehr auf diese Neubauten geschaut und jetzt ist es halt, wo es diese Neubauten nicht mehr gibt, ist natürlich der Bestand ganz klar in den Fokus gerückt. Und es ist natürlich auch aus Nachhaltigkeitsaspekten einfach sinnvoll, den Bestand zu revitalisieren und nicht abzureißen und dann immer was Neues zu bauen. Mhm. Diese Gebäude sind sehr wertvoll und man muss ja auch sagen, dass viele dieser auch schon etwas in die Jahre gekommenen Gebäude natürlich eine Identität haben und auch für das Stadtbild extrem wichtig sind. Und das finde ich einfach super spannend, auch wie man dann mit so einer behutsamen Erneuerung halt doch die Identität der Stadt bewahren kann, aber dann immer wieder mit einem neuen Dreh.
Mhm. Wie bringst du bei so einem Projekt ökologische Ziele, wirtschaftlichen Druck und die Nutzerinteressen zusammen? Also wir machen jetzt auch bald eine Veranstaltung dazu, wo es darum geht. Also ich höre immer wieder mehr Zitate, die sagen, lass mich mit der Nachhaltigkeit in Ruhe, wir kriegen es eh nicht finanziert.
Also wer die Nachhaltigkeit nicht mit betrachtet, ich glaube, der ist wirklich zu kurz gesprungen. Also das ist ein Thema, was uns erhalten bleibt, ob wir das wollen oder nicht und ob es im Moment ganz oben auf der Top-Liste steht. Aber es wird auf jeden Fall bleiben und zwar aus wirtschaftlichen und ressourcentechnischen Gründen. Man kann jeden Euro da auch immer nur einmal ausgeben und deshalb ist es natürlich wichtig, dass man priorisiert, wofür man oder wo man investiert. Und da gehört halt die Nachhaltigkeit langfristig ganz klar dazu, weil es halt unabhängig macht von Energie- und Ressourcenverbrauch. Die Nutzerinteressen sind natürlich auch ganz oben mit dabei, weil wenn ich keinen Nutzer des Gebäudes habe, dann wird auch die wirtschaftliche Rechnung nicht aufgehen. Deshalb für mich steht das gar nicht im Widerspruch, sondern ich muss einfach priorisieren, was braucht der Nutzer wirklich? Also weniger Gimmicks, dafür wirklich handfeste Mehrwerte, Komfortthemen sind das, aber auch einfach dieses Wellbeing, Wohlfühlfaktoren. Und bei der Nachhaltigkeit ist es einfach die Unabhängigkeit von Energieträgern etc. Und dann wird halt auch der Business Case raus. Und dann schauen wir ganz klar, wann rentiert es sich. Das ist dann schon entscheidend, um auch die Entscheidung am Ende zu fällen, wofür gebe ich das Geld aus. Und langfristig wird sich Nachhaltigkeit und Nutzerkomfort immer rechnen.
Mhm. Du hast auch gerade auf meine vorherige Frage schon erklärt, dass wir eben natürlich nicht unendlich weiter bauen können, wir uns mit dem Bestand befassen müssen. Das sind ja in Anführungsstrichen offensichtlichere Punkte, ne, die wir natürlich an der einen oder anderen Stelle hören. gibt es aus deiner Sicht auch Punkte, die aktuell total unterschätzt werden, was den Bestand angeht, wo du sagst, das ist eigentlich der Geheimtipp, den du jetzt hier vielleicht teilen möchtest?
Der Geheimtipp, also eigentlich ist es schon so, dass der ein oder andere vielleicht meint, dass halt das Thema Nachhaltigkeit abgeräumt ist. Und ich glaube, das ist halt wirklich ein Trugschluss. Das wird nicht so sein. Und wir werden jetzt im Zuge der nächsten Jahre, wird sich halt die Ressourcenknappheit verschärfen, auf jeden Fall. Und auch Energie wird jetzt nicht günstiger werden. Und das ist, glaube ich, schon der Punkt, der im Moment so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber das wird sich wieder ändern.
Was sind die Themen? Du bist ja ganz oft auf Panels eingeladen, mit denen die Branche sich gerade so beschäftigt.
Ja, ich glaube, gerade auch bei den bei den Bestandshaltern, Asset Managern, ist natürlich schon die Digitalisierung das Hauptthema. Also wie kriege ich eine gute Datengrundlage hin? Wie kann ich mein Portfolio mit weniger Menschen auch steuern? Wie kann ich das Gebäude auch technisch optimieren? Das sind so die Themen, die natürlich immer noch im Vordergrund stehen. Und wie kriege ich überhaupt neue Mieter in die Gebäude rein? Also wie kann ich die Attraktivität erhöhen?
Welche Assetklassen funktionieren gerade oder wo? Was ist da dein Geheimtipp?
Ja, das ist Office ist, glaube ich, immer noch schwierig, weil viele halt noch nicht ganz sicher sind, wie stark es zurückkommt und wie sich auch das Homeoffice perspektivisch entwickeln wird. Wir versuchen wirklich auch vor allem Richtung Kooperation zwischen der öffentlichen Hand, den Kommunen und der Immobilienwirtschaft zu schauen. Also das sind schon dann die Themen der sozialen Infrastruktur, Schulen, Krankenhäuser, generell die öffentliche Versorgung. Das sind Themen, wo ich mir wünschen würde, dass es auch mehr Kooperationen gibt. Also nicht nur, dass man gut miteinander zusammenarbeitet, sondern dass wirklich auch privates Kapital in unsere soziale Infrastruktur fließt und dadurch natürlich auch für uns alle dann am Ende ein Vorteil entsteht.
Gibt es aktuell ein Projekt oder eine Aufgabe, an der du besonders gut erklären könntest, wie du arbeitest? Also diese strategische Arbeit auch, die du gerade angesprochen hast?
Sie grinst.
Nein, also ich glaube, es muss immer im Vordergrund stehen, die gute Lösung. So, und die gute Lösung berücksichtigt halt gleichermaßen die Interessen von allen Beteiligten. Ich glaube nicht, dass man ein Projekt erfolgreich abwickeln kann, wenn man nicht die Interessen aller Stakeholder entsprechend berücksichtigt. Und ja, ich bin da einfach ein großer Freund davon, die Themen wirklich auf den Tisch zu legen, darüber zu sprechen, was sind die Interessen des Einzelnen. Nur dann kann ich halt wirklich gucken, wo ich auch die Lösung finde. Es muss kein Kompromiss sein, sondern es sollte eine Lösung sein, mit der alle am Ende gut leben können.
Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Du sprichst von Kooperationen. Lass uns mal über Kooperationen im Büro sprechen. Wie definierst du gute Führung?
Für mich ist gute Führung vor allem auch Klarheit. Was ist das Ziel? Wo wollen wir gemeinsam hin? Das ist oft gar nicht allen Beteiligten so präsent. Deshalb muss man das schon immer wieder auch in den Vordergrund stellen. Für mich ist Fairness extrem wichtig, dass man da doch auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und dass man auch da, sage ich mal, weniger hierarchisch denkt, sondern Fairness gilt für alle gleichermaßen. Das ist dann auch ein Thema von Haltung. Ist auch so eins meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen. Das Haltung ist halt nicht immer bequem, sondern man muss auch mal unbequeme Entscheidungen treffen. Man muss sich auch mal dem Diskurs stellen. Und man muss es auch aushalten, dass nicht alle das gut finden, was man tut. Aber trotzdem finde ich es extrem wichtig. Also ich glaube, man weiß immer, wo man bei mir dran ist. Das ist nicht jeder glücklich mit. Aber es ist sehr transparent. Und das finde ich, und dann kann man drüber reden. Und dann finde ich es auch wichtig, dass man mir dann auch sagt, wenn man anderer Meinung ist. Also auch das heißt nicht, dass ich dann meine Meinung deshalb ändere, aber ich finde es wichtig, dass man sie offen ansprechen kann. Ja, und dann mit dem Thema Kommunikation, glaube ich, es ist halt oft auch wichtig, wie man sagt, nicht nur, was man sagt.
Mhm. Du hast auch anfangs schon angesprochen, dass sich deine Art der Kommunikation verändert hat über die Zeit. Kannst du das noch etwas genauer ausführen?
Ja, das ist schon, ich versuche mir deutlich mehr Gedanken zu machen, wie es auf der anderen Seite auch ankommt. Und mein Ziel ist ja nur erreicht, wenn das, was ich meinem Gegenüber mitteilen möchte, wenn er es auch so verstanden hat. Mhm. So, und da glaube ich, muss man einfach versuchen, auf die Kommunikation des Gegenübers einzugehen und nicht auf die, wie man halt selber kommuniziert. Das ist total schwer und ich glaube auch nicht, dass ich da perfekt bin. Aber ich, das ist zumindest der Anspruch, den ich da habe.
Ja, und sich darüber Gedanken zu machen und sich dessen bewusst zu sein, würde ich sagen, ist schon mal ein erster großer Schritt.
Ja. Mhm.
Du bist auch stark in Netzwerken engagiert, wo es natürlich auch viel um Kommunikation geht. Warum sind Netzwerke aus deiner Sicht so wichtig für die Branche?
Netzwerke, also gerade wenn sie auch eine gewisse Organisationsform haben, jetzt wie zum Beispiel ULI oder Nathalie, wir kennen uns ja auch vom ICG, sind ja erstmal Initiativen, wo man sich zusammentut, um aus verschiedenen Perspektiven Lösungen zu finden. Und ich glaube, dass man das einfach als einzelne Person oder auch als einzelnes Unternehmen nicht so gut kann, sondern es geht darum, dass man halt das Know-how an der Stelle auch ein Stück weit bündelt, um dann, also auch das ULI, wo ich ja sehr aktiv bin, versucht dann auch städtebauliche Initiativen zum Beispiel zu starten. Und wenn dann jeder ein bisschen was einbringt, dann kann man auch mit diesem Ehrenamt, was es ja in der Regel alles sind, halt wirklich auch einen Impact haben. Und darum geht es im Endeffekt, dass man doch die Kräfte ein Stück weit bündelt, zusammenarbeitet. Das ist dann, sag ich mal, das Ziel, wo wir ja doch so ein bisschen unsere Immobilienwirtschaft und unsere gebaute Umwelt also auch positiv beeinflussen können, wenn wir das halt in diesen Netzwerken tun.
Das wäre natürlich ideal. Also beim ICG war das auch oft so, dass wir Arbeitskreise hatten und wirklich die unterschiedlichsten Leute zusammengekommen sind und was Tolles erarbeitet haben. Aber wie geht's dann weiter? Was ist dann der nächste Schritt? Wie geht das in die Unternehmen rein? Und wie wird das auch dann wirklich konkret umgesetzt? Also ist das so?
Ja, man kann natürlich jetzt keine Bauprojekte über diese Initiativen in der Regel starten. Aber ich glaube, es geht schon darum, dass man die Erkenntnisse in seine eigenen Projekte mitnimmt.
Mhm.
Dass man diese Themen jetzt auch beim ICG, also was die Governance angeht, einfach als Haltung mit in die Projekte reinbringt. Und ich glaube, wenn es dann so ein bisschen Vorreiter gibt, dass dann die anderen auch da sehr bereitwillig auch mitmachen. Und ich glaube, da wird man einfach dann dran erinnert, dass eben diese Governance in Projekten heutzutage, glaube ich, wichtiger ist, als das früher vielleicht war. Und ich glaube auch, dass die Immobilienwirtschaft gar nicht so schlecht ist, was das angeht, wie der Ruf manchmal ist, sondern dass es sehr viele Player gibt, die schon versuchen, wirklich einen positiven Beitrag zu bringen. Also wir auch als Dresden Sommer, muss ich sagen, finde ich, verfolgen dieses Ziel immer, sei es Innovation, sei es bei der Nachhaltigkeit. Und dadurch, dass wir uns da auch in vielen Bereichen engagiert haben, auch beim DGNB etc., glaube ich schon, dass wir dafür gesorgt haben oder unseren Beitrag mit geleistet haben, dass das heutzutage Standard ist.
Ich glaube auch, dass die Branche besser ist als ihr Ruf. Aber es geht natürlich oft das Negative nach außen. Mhm. Wie wichtig ist dir Mentoring? Ich weiß, dass du beim ICG im Mentoring-Programm dabei warst und ihr auch bei Dresden Sommer sowas habt.
Ja, ich finde Mentoring sehr wichtig, um einfach auch in der Regel ja jüngeren Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, auch mal so eine andere Perspektive zu bekommen, anders als so jetzt mit der direkten Führungskraft. Ne? Da ist man dann ja auch vielleicht ein bisschen zurückhaltender, was Fragen angeht oder auch, dass man sich vielleicht auch manches einfach nicht traut und da kann Mentoring dann einfach ein super Spiegel sein. Also vom Mentoring profitieren ja auch immer beide Seiten, muss man sagen. Ich finde, also ich habe da sehr von profitiert, muss ich sagen. Also mir hat das sehr viel gebracht, einfach mal die andere Seite besser auch zu verstehen für meine eigenen Entscheidungen. Ich finde es wichtig, dass sich die Mentees halt auch sehr aktiv engagieren. Das ist schon Grundvoraussetzung. Und dann hat man durch das Mentoring natürlich auch wirklich oft die Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, die halt die eine oder andere Erfahrung schon gemacht haben. Man muss dann am Ende selber entscheiden, ob das für einen persönlich die richtige Sicht ist. Aber man hat einfach Zugang zu Menschen, die vielleicht schon mehr erlebt haben als man selber. Und das finde ich sehr wertvoll.
Du warst auf beiden Seiten quasi, ne?
Ich bin schon auf beiden Seiten aktiv gewesen. Und ich finde es einfach auch ein tolles Vertrauensverhältnis, was dann oft zwischen Mentor und Mentee entsteht.
Ja. Du hast vorher gesagt, du hast dir mit Absicht einen Mann gewünscht als Mentor. War das auch im Nachgang wirklich, hast du viel mitgenommen dadurch?
Ja, absolut, weil ich wollte damals einfach die männliche Perspektive besser verstehen. Also ich hatte jetzt nicht so das Thema, wie bringe ich Familie und Beruf unter einen Hut, sondern ich hatte halt wirklich eher das Thema, dass ich dass ich schon die Spielregeln, nach denen wohl gespielt wird, irgendwie nicht richtig kannte. Und da hat mir mein Mentor doch sehr bei geholfen.
Okay, und jetzt kennst du die Spielregeln.
Naja, also was heißt Spielregeln? Es gibt jetzt nicht so Spielregeln, aber ich glaube, es ist wichtig auch an der Stelle, dass man die andere Perspektive versteht. Und das fällt einem natürlich selber manchmal schwer, weil man sich selber immer so in seinem eigenen Kosmos auch bewegt. Und den mal zu verlassen und dass die Themen, die man so persönlich hat, also bei mir ging es auch damals wirklich um die nächsten Schritte, wie kann ich mich in der Firma weiterentwickeln, da hat mir das einfach geholfen. Und drauf zu schauen, nicht wie ich das aus meiner Perspektive gemacht habe, die ja dann also sich gerne weiterentwickeln wollte, sondern wirklich auch diese Perspektive, naja, was ist denn für die andere Seite wichtig, damit das klappt.
Was sind solche Dinge, wo du vielleicht auch durch deine eigene Rolle als Mentorin rückwirkend betrachtet sagen würdest, das mache ich jetzt auf jeden Fall anders als vor 10 Jahren?
Ich glaube, dass ich heute mehr Emotionen doch zulassen kann. Ne? Also man ist natürlich auch vor 10 Jahren hat man sich immer so ein bisschen exotisch gefühlt, auch oft als Frau. Ne? Man war ja oft dann so die einzige Frau in der ganzen Runde. Und ich hatte immer das Gefühl, dass man da doch sehr, sehr kontrolliert sein müsste. Und ich glaube, da habe ich jetzt heutzutage eine andere Gelassenheit mit umzugehen. Und es ist auch gar nicht so einfach, seine eigenen Stärken ja zu kennen. Also man macht so seinen Job immer und den macht man auch sehr gut. Aber man sieht dann halt so, ja, du hast jetzt das Projekt irgendwie gut abgewickelt, es war erfolgreich, ist fertiggestellt, alle sind irgendwie happy. Aber was ist es denn eigentlich, was es ausgemacht hat? Also was ist denn wirklich das, was man jetzt gerade auch, sage ich mal, als Projektsteuerer, als Projektmanager in so ein Projekt reinbringt? Und diese Stärke, dass es halt bei mir zum Beispiel ist, dass ich einfach für sehr, sehr klare Strukturen, Prozesse sorge, dass einfach jeder gut arbeiten kann. Das war mir damals gar nicht so klar.
An Tagen, wo es vielleicht auch mal anstrengender wird, was treibt dich da an? Also ist das genau dieser Punkt, dass du dir dann immer wieder vergegenwärtigst, was trage ich hier eigentlich Positives zu bei oder was sind da für dich die Dinge?
Mir macht meine Arbeit halt erstmal unheimlich viel Spaß. Und ich ziehe daraus wirklich Energie. Es hört sich mal so ein bisschen komisch an, weil natürlich mein Tag dann auch mit Familie, mit Job relativ voll ist. Aber ich muss sagen, ich ziehe aus dem, was ich tue, sehr viel Energie für mich. Und es ist so, dass ich ja auch eigentlich jeden Tag die Möglichkeit habe, wirklich Themen voranzutreiben, neue Ideen einzubringen. Zu schauen, dass es einfach ein bisschen besser läuft. Und das finde ich, also es motiviert mich total. Und ich freue mich richtig, wenn ich am Tag viel geschafft habe. Und das sorgt dafür, dass ich auch nach so vielen Jahren jetzt auch bei Driss und Sommer einfach immer noch unheimlich viel Spaß habe. Und ich habe auch das Glück, dass ich natürlich mit sehr, sehr vielen interessanten, tollen Menschen zu tun habe. Und dieser Austausch ist für mich auch ganz wichtig mit den Kunden, mit den anderen Projektbeteiligten. Also ich bin überhaupt nicht der Typ, der irgendwie im Homeoffice glücklich wäre, sondern ich brauche diese Kommunikation, gemeinsam Themen vorantreiben. Das ist einfach, da kann ich mich echt drüber freuen.
Ich finde, das klingt überhaupt nicht komisch, das klingt ganz großartig, ist eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Wir haben noch zwei etwas persönlichere Fragen zum Abschluss. Was würdest du einer jüngeren Version von dir selbst mitgeben?
Ich glaube, dass die Erfahrungen, die guten und die schlechten, die man so macht, die prägen einen halt unheimlich. Und ich glaube auch, also bei mir war auch nicht immer alles glatt, nicht smooth. Ich musste auch mich für Sachen echt anstrengen. Aber es hat mich halt am Ende zu dem gemacht, der ich bin. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man seinen eigenen Weg findet, dass man nicht irgendwo hinterher rennt, dass man nicht meint, irgendwas tun zu müssen, sondern am Ende muss man sich selber treu bleiben und seinen eigenen Weg finden. Und der ist halt manchmal dreimal um die Ecke. Aber ich glaube, dass es das wert ist und dass man dadurch dann auch ja, vor allem mit sich selber halt immer im Reinen ist und nicht hinter irgendwas bereut. Und deshalb würde ich bei mir auch sagen, also es gibt jetzt nicht irgendwas, was ich jetzt rückblickend total anders machen würde, sondern ja, es war nicht immer einfach, aber es war am Ende gut.
Was wünschst du dir, dass Menschen nach dem Gespräch, wenn sie sich den Podcast angehört haben, über dich sagen? Oder ist dir das eigentlich völlig egal? Du ruhst ja schon gefühlt in dir selbst.
Ja, ich glaube, ein bisschen sollte einem schon egal sein, was andere manchmal denken, weil man kann es ja jetzt auch nicht allen immer recht machen. Aber ich glaube, ich stehe schon einfach für diese Klarheit, für die Haltung und ich bin immer lösungsorientiert. Ich suche immer nach der besten Lösung für alle und dann werden wir das gemeinsam auch gut hinkriegen. Und da freue ich mich natürlich auch, das sowohl in der Firma als auch dann mit den Projekten, die wir begleiten dürfen, umzusetzen. Am Ende sollte das Ergebnis im Vordergrund stehen und jeder auch damit dann zufrieden sein.
Das klingt super. Vielen Dank, das klingt sehr, sehr gut. Liebe Stefanie, vielen Dank, dass du hier bei uns warst, wir dich ein bisschen besser kennenlernen durften. Ne? Wir sind uns immer nur so begegnet, aber die Zeit, die man dann zusammen verbringt, die 3/4 Stunde, danke dir dafür.
Vielen Dank.
Ich danke euch.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.